Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute vor 76 Jahren war es endlich vorbei. Auschwitz, dieser Lagerkomplex, der wie kein anderer für das Grauen der NS-Verbrechen steht, befreit. Als die Soldaten der Roten Armee am 27. Januar 1945 das Lager erreichen, da ist es längst evakuiert. Denn wer von den Gefangenen noch laufen kann, den schickt die SS Tage zuvor auf einen Todesmarsch gen Westen bei minus 20 Grad Celsius. Zurückgeblieben sind nur rund 7.500 Kranke und Sterbende und Leichenberge. Mehr als 1 Million Menschen sind allein in der Todesfabrik Auschwitz von den Nazis ermordet worden. Vor allem Juden, aber auch Polen, Homosexuelle, Sinti und Roma und auch sowjetische Kriegsgefangene. Deutschland erklärt erst mehr als 50 Jahre später den Tag der Befreiung von Auschwitz zum nationalen Gedenktag. Warum dieses offizielle Erinnern erst so spät parteiübergreifend Staatsräson wird, erklärt uns Christiane Habermals.
Roman Herzog ist vielen Menschen vor allem durch seine Ruckrede in Erinnerung geblieben. Jene Rede, mit der er die Gesellschaft dazu aufrütteln wollte, sich weniger auf den Sozialstaat zu verlassen und mehr Freiheit und Leistung zu wagen. Weniger bekannt ist, dass er es war, der den 27. Januar zum nationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erklärte. Herzog griff damals eine Anregung von Ignaz Bubis auf, dem damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der Einführung des Gedenktages ging die Debatte voraus, ob der Tag auch ein gesetzlicher Feiertag werden sollte. Man entschied sich letztlich dagegen, um dem Tag keine allzu offizielle Note zu geben. Es gehe darum, aus der Erinnerung immer wieder lebendige Zukunft werden zu lassen, erklärte Roman Herzog in seiner Rede im Bundestag am 19. Januar 1996.
Gedenkstunden allein nehmen nur allzu leicht den Charakter von Pflichtübungen oder Alibi-Veranstaltungen an, und darum kann es nicht gehen. Die Bürger unseres Landes sollen wenigstens einmal im Jahr selbst über das damals Geschehene nachdenken und vor allem über die Folgerungen, die daraus zu ziehen sind. Das wäre mein wichtigster Wunsch.
Die erste offizielle Gedenkstunde des Bundestages fand nicht am 27. Januar, sondern bereits eine Woche vorher, am 19.01. statt, weil der Bundespräsident danach auf Reisen war und in der Woche darauf keine Parlamentssitzungen stattfanden.
Das führte auch zu Konflikten, unter anderem mit der Kritik von Michel Friedmann, der danach fragte, warum der Bundestag nicht mal das Datum respektiert, sondern aus Termingründen eine Woche vorher genommen hat.
So der Historiker Martin Sabro, Direktor des Leibniz-Instituts für zeithistorische Forschung in Potsdam. Dennoch, der 27. Januar etablierte sich schnell, mit Gedenkveranstaltungen im ganzen Land, vor allem aber mit einer großen Rede im Deutschen Bundestag, die meist von Überlebenden des Holocaust gehalten wurde. Unter ihnen waren Imre Kertész, Anita Lasker-Walfisch, Ruth Klüger und Marcel Reich-Ranicki. Dessen berührende Ansprache, die der Literaturkritiker schon hochbetagt mit 90 Jahren hielt, gilt bis heute als eine Sternstunde der Rhetorik. Reich-Ranicki beschreibt, wie er am Tag der Auflösung des Warschauer Ghettos im Judenrat Protokoll führen musste, als der SS-Offizier den Deportationsbefehl diktierte. Während die Mitglieder des Judenrats oben im Gebäude das Todesurteil für die Ghettobewohner entgegennahmen, vertrieben sich wartende SS-Männer auf der Straße die Zeit mit einem mobilen Grammophon.
Unten hatte man inzwischen eine andere Platte aufgelegt. Nicht laut zwar, doch ganz deutlich konnte man den frohen Walzer hören, der von Weib, Weib und Gesang erzählt. Ich dachte mir, das Leben geht weiter. Das Leben der Nichtjuden.
Doch warum erst so spät ein nationaler Gedenktag, mehr als 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs? Es dauerte lange, bis der Massenmord an den Juden ins kollektive Bewusstsein der Deutschen vordrang. Wie schwer man sich noch in den 80er Jahren mit dem Gedenken tat, zeigt die Debatte um den 8. Mai, dem Tag der deutschen Kapitulation, der von Ludwig Erhard als der trostloseste Tag in der deutschen Geschichte bezeichnet wurde. Bis Bundespräsident Richard Weizsäcker es 1985 zwar nicht als erster, aber in großer Deutlichkeit aussprach, dass der Tag keine Niederlage, sondern für uns alle eine Befreiung von der Terrorherrschaft bedeute. Oder die missglückte Rede von Bundestagspräsident Philipp Jenninger am 10. November 1988, dem 50. Jahrestag der Reichspogromnacht. Jenninger wollte deutlich machen, wie die deutsche Mehrheitsgesellschaft den Nationalsozialisten folgen konnte. Seine Gedenkrede wirkte auf diese Weise, anders als von ihm intendiert, wie eine monologische Rechtfertigung der Täter.
Die Rede war in ihrer mangelnden Empathie ein solcher Schlag ins Gesicht dieses neu sich herausbildenden Trauerjubiläums, dass Jenninger über diese Rede stürzte und sich gleichzeitig damit eine neue Gedenkkultur festigte, die Scham und Bewältigung an die Stelle von Tradition und Vergangenheitsbeschwörung gesetzt hat.
Erklärt der Historiker Martin Sabro im Rückblick. In den 90er Jahren setzte ein Wandel ein. Die Tätergeneration trat von der politischen Bühne ab. Die Auseinandersetzung um die Wehrmachtsausstellung brach mit dem Mythos, die deutschen Soldaten hätten sich nicht an dem Massenmord an den europäischen Juden beteiligt. Der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, von Roman Herzog ins Leben gerufen, wurde schnell Teil einer Gedenk- und Erinnerungskultur, die über 20 Jahre lang von einem großen gesellschaftlichen Konsens getragen wurde. Aufgebrochen erst durch die AfD, die 2017 in den Bundestag einzog und eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik forderte. Eine gefährliche Entwicklung, die gerade in einer Zeit einsetzt, in der nur noch wenige Zeitzeugen leben und das Gedenken zu einem leeren Ritual zu werden droht. Doch Sabro ist zuversichtlich. Man werde, sagt er, neue Formen des Gedenkens finden müssen.
Beginnend mit Formen wie Inglourious Basterds von Tarantino, die ich früher mir nicht vorstellbar und auch nicht angemessen gefunden hätte. Aber sie sind produktive neue Aneignungsformen. Wir haben Hologramme und Avatare, die in Ausstellungen Zeitzeugen Unmittelbarkeit suggerieren. Wir haben neue Formen der gegenwartsbezogenen Aneignung. Insoweit, glaube ich, ist die Ritualisierungsgefahr nicht so stark.
Hinzu komme, so Sabro, dass durch den erstarkenden Rechtspopulismus die Demokratie weltweit unter Druck gerate. Das gebe dem Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus eine ganz neue politische Aktualität.
Wenn der letzte Zeitzeuge oder die letzte Zeitzeugin stirbt, ist der Holocaust dann endgültig Geschichte? Weil man dann nur noch historische Quellen befragen kann? Damit die Erinnerung an den Holocaust auch in Zukunft lebendig bleibt, brauchen wir Menschen, die diese Geschichte weitererzählen. Im Bundestag haben das heute zwei Frauen getan. Charlotte Knobloch, die den Holocaust versteckt auf dem Land überlebte, und die Publizistin Marina Weißband, die für die dritte Generation der Shoah steht. Für uns Anlass, noch einmal in die Reden von Zeitzeugen der vergangenen 25 Jahre hineinzuhören. Tom Funke hat daraus eine Collage gemacht.
2018 im Deutschen Bundestag. Anita Lasker-Wallfisch, Cellistin im Mädchenorchester Auschwitz.
In Auschwitz, es ist kaum zu glauben, gab es Musik. Und es war dringend jemand gebraucht, der Cello spielt. Na, die Kapelle wohnte auf Block 12. Beinahe am Ende der Lagerstraße, nur ein paar Meter von Krematorium 1 entfernt und einem unbeschränkten Blick auf die Rampe. Wir konnten alles sehen. Die Ankunftszeremonien, die Selektionen, die Kolonnen von Menschen, die Richtung Gaskammer gingen und in Rauch verwandelt wurden. Danuta Cech schrieb in ihrem bewundernswerten Buch Kalendarium der Ereignisse im KZ Auschwitz-Birkenau: Der Lagerkommandant Höss ordnet an, 5 Gruben zur Leichenverbrennung auszuheben. Die, die in den Gaskammern keinen Platz hatten, erschoss man. In vielen Fällen warf man Menschen bei lebendigem Leibe in die brennenden Gruben. Auch das habe ich gesehen.
2000 im Deutschen Bundestag. Elie Wiesel, Schriftsteller und Holocaust-Überlebender.
Diese Akte, Juden zu töten, dieses war zwar oben befohlen, aber unten ausgeführt worden. Und für uns, die Opfer, war es Deutschland. Zyklon B war deutsch, die Gaskammern waren deutsch. All das war deutsch, was da geschah. Und wie Paul Celan es sagte, der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
2017 sprach Hartmut Traub im Deutschen Bundestag, ein Familienangehöriger eines Euthanasieopfers.
Auf dem Hof von Wallmünster warten die grauen Busse der gemeinnützigen Krankentransport GmbH, eine Unterabteilung von T4, um die Todeskandidaten aufzunehmen. Für das examinierte Pflegepersonal der gemeinnützigen Stiftung für Anstaltspflege ist dieser Tag für uns unvorstellbar, ein normaler Arbeitstag. Menschenvernichtungsroutine durchgeführt an 60 Patienten täglich. Und das bereits seit mehreren Monaten. Aufnahmeuntersuchung, Entkleidung, Vorstellung beim Arzt, Verabreichung von Beruhigungsmitteln, Einsichtnahme in die Krankenakte, Fotos, Vermerke, Anstaltsalltag. Die Untersuchung ist beendet. Aber vor dem Ankleiden noch in die Dusche. Eine etwa 3x5 Meter große, weiß gefließte Kammer. Benjamin steht nun mit 63 nackten Männern auf engstem Raum. Die Türe wird geschlossen. Was mag in den eingepferchten Menschen vor sich gehen? Viel Zeit zu reagieren haben sie nicht. Der diensthabende Arzt Dr. Hennecke öffnet das Ventil der außerhalb des Raums deponierten Gasflasche. Benjamin wird es übel. Er verliert das Bewusstsein. Nach wenigen Minuten sind er und seine 63 Leidensgenossen am Gas erstickt.
2011 im Deutschen Bundestag. Soni Weiß, Vertreter der Sinti und Roma.
Die Bedingungen im Zigeunerlager waren unvorstellbar. Ich muss häufig an all die Mütter, auch meine Mutter, denken, die sich um ihre Kinder sorgten und sich das Essen von Mund absparten, um ihre Kinder im Leben zu erhalten. Wir können uns heute nur schwer eine Vorstellung von den unvorstellbaren Leiden machen, die diese Menschen erlitten haben. Meine Damen und Herren, der Völkermord an den Sinti und Roma ist immer noch, wie ich es nenne, ein vergessener Holocaust.
2016 im Deutschen Bundestag. Ruth Klüger, Schriftstellerin und Überlebende des Holocaust über Frauenzwangsarbeit im KZ.
Die Zwangsarbeiter der Nazis waren wertlos. Sie hatten ja so viel Menschenmaterial, wie sie es gerne nannten. So viel, dass sie es wortwörtlich verbrennen konnten. Und erst die Frauen, die konnten ja nicht einmal so gut arbeiten wie die Männer. Sie hatten fast nichts zu bieten als ihre beschränkte Geschicklichkeit und die verminderte Körperkraft der Hungernden. Ich sage fast, denn etwas können Frauen doch ausüben, was man als einen weiblichen Beruf bezeichnet hat, nämlich die Prostitution. Der Kulturwissenschaftler Robert Sommer nennt diese Situation ganz korrekt sexuelle Zwangsarbeit, wobei der Nachdruck auf den Zwang fallen muss. Das ist nicht eine Arbeit, die man sich freiwillig aussucht, wie den missbrauchten Frauen nach Kriegsende manchmal zynisch vorgeworfen wurde. Die Prostituierten wurden später auch nicht als Zwangsarbeiter eingestuft. Und doch haben gerade diese gefangenen Frauen weniger für den Nazikrieg geleistet als alle anderen Zwangsarbeiter. Sie haben nur sich selbst geschadet, körperlich und seelisch. Wenn wir heute hier der Zwangsarbeiterinnen von damals gedenken, so müssen wir sie mit einschließen.
2003 im Deutschen Bundestag. Roche Semprun, Kommunist und Schriftsteller. Er wurde von US-Soldaten aus dem Konzentrationslager Buchenwald befreit.
Leutnant Rosenberg hatte den Frauen, Alten und Kindern von Weimar, ohne viel zu sagen, die Anlage des Krematoriums gezeigt. Er hatte ihnen die Rampe gezeigt, woher die Karren mit den Leichen kamen, den Lastenaufzug, um sie zu den elektrischen Öfen zu befördern. Denn dann die Öfen selbst gezeigt, jetzt zwar erloschen, aber noch voller Asche und winzig kleine Knochenresten. Er hatte ihnen alles, alles und in allen Einzelheiten gezeigt. Verschiedene Frauen konnten das Schauspiel nicht ertragen und fingen zu weinen an. Eine von ihnen drehte sich zum Leutnant um und schrie: Wir haben das nicht gewollt. Wir wussten das nicht. Wir sind unschuldig. Leutnant Rosenberg antwortete: Habt ihr die Züge nie gesehen? Hat euch niemand erzählt, dass es die Züge gesehen hat? In Wirklichkeit habt ihr nichts gesehen, weil ihr nichts sehen wolltet, weil ihr weggeschaut habt.